Guten Morgen. Heute geht es um das dritte Kapitel aus dem Buch Nehemia. Ein spannendes Kapitel, das kann ich jetzt schon verraten. Da ich eben schon mal darüber gepredigt habe, weiß ich jetzt, was kommt. Das Thema lautet, man kann es lesen, jeder baue, wie er kann. Und ich möchte heute einen Hauptpunkt in die Mitte stellen mit der Betonung darauf, wie er kann oder sie. Jeder baue, wie er, wie sie kann. Wir sehen das Volk Israel geschlossen an einem enormen Projekt stehen. Ich habe da mal ein Übersichtsbild dabei. Sie sehen so ein wenig von oben senkrecht geguckt. Die schwarzen Linien sollen ein wenig andeuten die Umrisse der Stadtmauer von Jerusalem. Ganz oben auf dem Berg, überall gibt es Steine, aber die müssen da erstmal hochgeschafft und bearbeitet werden. Große Sache, große Aufgabe. Und hier zur besseren Ansicht vielleicht so aus der Vogelperspektive eine antike Darstellung. So hat sich der Künstler die Stadt Jerusalem einmal vorgestellt. Enorm. Sagenhaft. Allerdings muss ich sagen, wenn ich sowas sehe, das entmutigt mich immer. Wenn man mir sagt, guck mal, was der kann, wie die das machen, hier ist was Tolles, kannst du auch mitmachen, dann denke ich mal, wie soll das denn gehen? So eine große Aufgabe. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Wenn man mir in der Schule zum Beispiel gesagt hat, guck mal, der hat eine 1, der hat eine 2 und du mit deiner, muss ich jetzt nicht so, das hat mich dann eher entmutigt, als dass es mich angespornt hat, auch mal so eine Note zu schreiben. Strahlende Vorbilder, manchmal kommen wir uns so klein vor mit dem, was wir können. Kennt jeder bestimmt. Große Szenarien haben mitunter etwas Entmutigendes. Und zwar nicht nur erst in diesen Tagen, wo wir uns im Land fragen, wie soll das gehen mit der Integration so vieler Menschen? Das sind so tolle Chancen. Die Risiken haben wir auch gesehen. Wem sollen wir glauben? Denen, die die Unkenrufe machen oder denen, die Hoffnung verbreiten? Klar ist in jedem Fall eine riesengroße Aufgabe. Sollen wir es nicht vielleicht doch gleich bleiben lassen? Und wahrscheinlich hat sich der mancher von Ihnen auch schon gefragt, wo ist denn mein Anteil in meinem Leben, bei so vielen Herausforderungen, denen auch ich in meinem privaten, in meinem beruflichen Alltag begegnen muss? Da bin ich doch jetzt schon entmutigt, wenn ich sowas sehe. Wo kann ich denn Verantwortung übernehmen? Und ich kann doch auch nicht für alles Verantwortung übernehmen. Es gibt ja viel mehr Aufgaben, als ich einzeln oder in einer kleinen Gruppe mit anderen Gleichgesinnten übernehmen kann. Und ich weiß nicht, mein Eindruck ist manchmal, viele von uns bleiben dann lieber in ihrer eigenen kleinen Welt stecken, weil es doch nicht geht, weil es doch alles so viel ist. Und ich möchte heute eine kleine Ermutigung weitergeben aus dem dritten Kapitel dieses Buches von Nehemia über das, wie die ganzen Leute damals eine Mauer gebaut haben, ein großes Projekt. Und eben unter diesem Titel, jeder baue, wie er kann, eine kleine Zusammenfassung. Und ich will einmal die ersten 4 Verse lesen aus diesem Kapitel und empfehle aber jetzt sehr, dass Sie mal zu Hause nachlesen und weiterlesen. Denn das ist sehr interessant. Ich lese einmal vor, ab Vers 1. Und so begannen der hohe Priester Eliaschib und die anderen Priester mit dem Bau des Schaftors. Sie weihten es, setzten seine Torflügel ein und bauten weiter bis zum Turm Mea und bis zum Turm Hananel. Neben ihnen arbeiteten die Männer aus Jericho und daneben baute Sakur, der Sohn Imris. Das Fischtor bauten die Söhne Semas. Sie verlegten die Balken und setzten die Torflügel, Schlösser und Riegel ein. Neben ihnen arbeitete Meremot, der Sohn Urias und Enkel von Hakos. An seiner Seite besserte Meschulam, der Sohn Berechas und Enkel Meschasebels, die Mauer aus, daneben Zadok, der Sohn Baanas. Also, wenn jemand plant, eine Familie zu gründen oder die bestehende Familie zu erweitern und noch Fragen hat, wo er Namen herbekommt, Kapitel 3. Und das geht so weiter, meine Damen und Herren, das geht so weiter. Viele, viele Verse, ein merkwürdiger Name nach einem noch merkwürdigeren. Und alle diese Leute, die hier aufgeführt werden, sind jetzt miteinander beteiligt, an dieser Stadtmauer zu bauen. Ungeachtet ihrer Familienplanungsgedanken, hier geht es jetzt darum, dass wir feststellen, da sind ganz viele Leute zusammen, unterschiedliche Leute. Jeder baut an seiner Stelle, an seinem Platz. Kein einziger muss da irgendwas alleine machen. Und auch schon gar nicht muss irgendeiner überall auftauchen. So einer, der überall dabei ist. Wenn wir zusammenzählen, können wir am Ende des Kapitels feststellen, es gibt insgesamt 42 Bautrupps, die da jeweils sich aufgeteilt haben an verschiedenen Projekten. Und ich finde, das ist ein schönes Bild von Geschlossenheit, wo Leute im Schulterschluss mit gleichem Interesse, mit unterschiedlichen Begabungen, ganz unterschiedliche Menschen sagen, wir machen was zusammen. Wir haben einen gemeinsamen Auftrag. Wir lassen da keine Lücken, keine Trennungen zwischen uns kommen. Wir sind miteinander und nebeneinander. Und jeder hat eine Aufgabe. Jeder ist da, wo es gut für ihn zu sein scheint. Ich möchte unter diesem einen Gedanken, jeder baue wie er, jede baue wie sie kann, ein paar kleine Untergedanken, ganz kommen Sie mir nicht davon, mit Ihnen teilen. Der erste wäre dieser. Ich bin mir nicht zu gut für dieses oder für jenes. Schauen wir gleich mal den ersten Vers an. Da lesen wir, und so begannen der hohe Priester Eliaschib und die anderen Priester, sich die Hände schmutzig zu machen. Die bauen mit, die hohe Geistlichkeit. Die stehen also nicht nur rum und halten Bibelstellen wohlfeil, predigen aus der Tora und lassen die anderen die Arbeit machen. Das sind nicht nur die Geistlichen, von denen man sagt, unter der Woche sieht man ihn nicht und am Sonntag versteht man ihn nicht. Sondern die sind da, wo die anderen auch sind. Ich könnte sagen, mit der einen Hand halten sie die Bibel in der Hand, mit der anderen die Maurerkelle, den Hammer, die Säge, was auch immer. Und sie tun beides. Sie kommen der Aufgabe nach, zu der sie berufen sind, nämlich Menschen im Wort Gottes zu unterweisen, auf die unterschiedlichste Weise. Aber da, wo es darum geht, anzupacken und sich die Hände schmutzig zu machen, stehen sie Seite an Seite mit allen ihren Leuten zusammen. Gefällt mir sehr gut. Hier sind sie zum Beispiel am Schaftor beschäftigt. Das ist die eine Seite zu diesem Punkt. Ich bin mir nicht zu schade für. Und ich finde, die Pastoren in der heutigen Zeit dürfen an der Stelle auch gerne mit einem positiven Beispiel vorangehen. Es gibt nämlich auch etwas anderes. In Vers 5 lesen wir diesen Satz. Da heißt es, neben diesen, da wird also auf diese ganzen schönen Namen, die wir eben gehört haben, zurückgegriffen. Neben diesen waren die Leute aus Tekoa mit der Instandsetzung beschäftigt. Ihre vornehmen Bürger allerdings weigerten sich, im Dienst für ihren Herrn den Rücken krumm zu machen. Die sind nicht so gut, die Vornehmen aus Tekoa. Wer immer das gewesen sein mag und warum die Vornehmen waren, entzieht sich meiner Kenntnis. Aber wenn wir weiterlesen in Kapitel 3, in Vers 27, können wir dann folgenden Satz finden, dass die anderen aus Tekoa eine Extraschicht einlegen dürfen, weil ihre Vornehmen sicher zu vornehm sind. Stinkefaul, wir sind ja was Besseres, wir brauchen das nicht. Das heißt also im Klartext, weil die einen ihre Verantwortung nicht wahrnehmen, müssen die anderen mehr machen. Und das kann sein, dass die mehr machen müssen, als sie Lust haben zu tun. Vielleicht sogar müssen sie mehr machen, als für sie gut ist. Aber sie machen es. Die Frage ist, was dient dazu, diesen großen Auftrag, dieses gemeinsame Projekt Stadtmauern aufzubauen? Im Sinne des Heilands, wir sagen das so, im Sinne des Herrn, der sie aus Gefangenschaft geführt hat, der sie aus dieser Gefangenschaft zurückgeführt hat, jetzt hier in diese heilige Stadt, wir hatten darüber gehört, an dieser großen Aufgabe mitzubauen, zu der Gott sie berufen hat. Denn wir müssen mal eins feststellen, jeder, der jetzt innerhalb dieser Stadt wohnt und die Chance hat, daran mitzumachen, ist ja ein Teil eines ganz großen Projektes, das Gott mit seinem Volk vorhat. Das bedeutet, da ist ja keiner so gerade reingekommen, weil ihm der Sprit unterwegs ausgegangen ist und jetzt hat er irgendwo eine Tankstelle gesucht und sieht da ein paar Leute rumbauen und muss jetzt auch was machen. Nein, jeder, der da ist, wurde von Gott befreit aus der Gefangenschaft in Babylon. wurde erwählt, leben zu dürfen, wurde berufen, hinein in die Gemeinschaft anderer Menschen, die mit ihm unterwegs sind, für diesen Gott, um Herrlichkeit in dieser Welt darzustellen, um etwas hineinzubringen, was es sonst überhaupt nicht gibt. Die Stadt, die auf dem Berge liegt, wir hatten ja gehört, da berühren Himmel und Erde sich. Da ist Gott gegenwärtig. Diese Leute, die da sind, sind berufene, geadelte Menschen, gewollte, gewünschte Menschen von Gott. Und Gott sagt, jetzt möchte ich gerne, dass wir zusammen hier in dieser Welt was darstellen. Und dazu gehört halt auch eine Stadtmauer. Was das im Einzelnen zu bedeuten hat, dazu an den nächsten Malen mehr. Der erste Gedanke ist also, es gibt welche, die sagen, ich bin mir nicht zu gut dafür, dass ich mir die Hände schmutzig mache, dass ich aktiv werde, dass ich einfach dabei bin, da wo Gott unter uns Menschen etwas vorhat. Es gibt, und das gab es ja schon immer, auch die anderen. Ein nächster Gedanke kommt in Vers 10. Da lesen wir in Vers 10 von Jedaja. Jedaja heißt, wenn man das übersetzt, Fleher, Beter, Fürbitter, vielleicht Lobpreisleiter? Weiß nicht, wie Sie das so sehen. Ob es da auch Leute gibt, die sagen, ja, wenn ich so beten könnte, bei einer Gebetsgemeinschaft oder so, ja, da bete ich lieber vorher gar nicht. Oder wenn mein Glaube so groß wäre, dann schauen wir, was andere Tolles drauf haben. Aber wir selber, nö, das ist nicht so gut. Dieser Jedaja, dieser Name steht für sein Wesen. Ein Beter. Und dann gibt es in Vers 29 einen, der heißt Zadok. Zadok kommt auch aus dem Hebräischen und heißt ein Gerechter, ein integrer Mensch, ein Guter. Zadok, auch ein toller Name. Problem bei dem Zadok war, dessen Vater hieß mit Nachnamen Immer. Und Immer ist nicht immer was Gutes. Das heißt nämlich im Hebräischen Schwätzer, einer, der man, ich würde sagen, Labersack. Und jetzt können wir mal sehen, auch das begegnet mir im Umgang mit Menschen immer wieder, dass wir unter der Geschichte, unter der wir groß geworden sind, erwachsen geworden sind, leiden. Dass wir sagen, wenn ich so beten könnte wie der, aber ich komme aus einem völlig unfrommen Elternhaus. Oder noch schlimmer, ich komme aus einem frommen Elternhaus, da wurde nur geheuchelt. Da wurden wir geschlagen, wenn wir nicht in den Gottesdienst gehen wollten. Solche Dinge gibt es ja. Oder ich habe die und jene Sache in meinem Leben, die mich belastet, die nicht gut gelaufen ist. Das und das ist zerbrochen. Ich habe eine Hypothek aufgrund meiner familiären Situation und deswegen kann ich nicht. Das ist echt ein Thema für nicht wenige. Und ich erkenne hier draus, dass es möglich ist, aus einem Haus immer zu kommen, aus einer schwierigen Startposition, dann zu einem zu werden, der dann Zadok, der Gerechte heißt, der Integre. Im Volk Gottes gibt es die unterschiedlichsten Geschichten. Und Gott sagt, es ist nicht entscheidend, wer du warst. Es ist nicht entscheidend, woher du kommst. Entscheidend, dass wir beiden miteinander unterwegs sind. Und ich mache aus dir einen Zadok oder eine Zedekia. Schau mich an. Ich bin der Heilige, der Gerechte. Du kannst bei mir neu anfangen. Und wenn das Jahre dauert, ich richte dich auf. Du gehörst doch zu diesem Volk, das mitten in dieser Stadt ist. Schau dich um. Jeder ist irgendwo und macht was. Das kannst du auch. Eine Familiengeschichte, jetzt habe ich es ausgemacht, ne? So. Eine Familiengeschichte, die schlecht war oder ist, ist kein Hindernis, um im Reich Gottes seinen Platz zu finden, um innerlich heil zu werden, gerechtfertigt. Und das möchte ich an der Stelle explizit noch einmal betonen, ihr lieben Leute. Wir, die wir jetzt heute Morgen hier sind, sind alles solche Leute. Keiner von uns ist ohne einen Bruch in seinem Leben. Und manch einer haben Brüche drin, da kann man noch nicht mal eine Brücke drüber bauen, so das Gefühl. Und Gott sagt, ich kann das. Ich habe dich gewollt, deswegen bist du doch hier. Ich habe dich schon lang gesehen. Und selbst wenn du aussiehst wie ein verschrumpelter Apfel, dich habe ich gewollt und dich halte ich fest. Weil in meinen Augen bist du wertvoll. Du wohnst jetzt auf diesem heiligen Berg, du bist in meiner Stadt. Denk dran, du hast einen Platz bei mir, zusammen mit all den anderen, die um dich herum sind. Deine persönliche Geschichte ist kein Hindernis. Ein dritter Untergedanke unter diesem Hauptgedanken, jeder baue wie er, wie sie kann. Unsere Möglichkeiten sind immer ein Ausgangspunkt, immer. Da lesen wir zum Beispiel von einem Herrn Meschulam, ob ich so heißen wollte, weiß ich nicht. Vers 30, der baut gegenüber seiner Kammer. Wer hat denn in Jerusalem eine Kammer? Das sind zuerst mal die Tempeldiener. Wenn ihr euch den Tempel anguckt, da gibt es rechts und links von diesem Heiligen und Allerheiligsten, gibt es so kleine Kämmerchen und da lebt das Dienstpersonal während der Zeit des Dienstes. Die kamen ja aus dem ganzen Land, die Leviten, haben einen Monat lang da im Tempel gehaust und sind dann wieder in ihre eigenen Heimatstädte zurück. Und während sie also Dienst im Tempel hatten, mussten sie ja irgendwo ihr Haupt hinlegen. Da gab es diese kleinen Kämmerchen. Der Meschulam, was hat er gemacht? Der hat nicht gesagt, ach, ich habe ja keine kleine, ich habe nur eine kleine Wohnung, ich habe nur mal ein Zimmerchen, kann ich nicht viel machen. Meschulam war dabei, baut trotzdem mit. Das Wenige, was er so mitbringen kann, von wo er kommt, das macht er. Ein kleines Stückchen, aber in Treue wahrgenommen. Andere, von denen lesen wir, dass sie ein Riesenstück bauen. Da gibt es eine Truppe, die baut 1000 Ellen. Das sind 46 Meter. Und wenn wir jetzt sagen, wir gehen mal alle kurz raus auf die Straße, messen 50 Meter Strecke ab, wie in der Grundschule, ne? Und dann Stoppuhr. Wie viele würden diese 50 Meter nicht schaffen von uns? 50 Meter Mauerbau, das ist viel. Aber die vergleichen sich offensichtlich gar nicht. Es gibt die Töchter des Vizebürgermeisters, die sich nicht zu fein sind. Goldschmiede, Händler, Salbenbereiter, Apotheker. Zusammenfassend, da gibt es noch viel mehr in diesem ganzen dritten Kapitel. Es gibt praktisch keinen Beruf, keinen Stand, der nicht irgendwie irgendwo dabei ist und mitmischt. Wo die Leute ihren Platz gefunden haben. Und sagen, ich bin zwar Apotheker, verstehe mich eigentlich mehr so auf Drogen. Das hindert mich aber nicht, da richtig konsequent mitzuarbeiten und mit an den Toren und an der Mauer zu bauen. Alle Berufsgruppen, alle Altersgruppen sind beieinander. Im Grunde kann man auf keinen einzigen, keine Gabe verzichten. Und sie sagen auch nicht, ich bin zu beschäftigt, Apotheker, so ein stressiger Beruf. Ich muss Tag und Nacht der Menschheit dienen, die da kommt und Pillen und Zäpfchen und sonst was will. Die sagen, für mich hat das eine Priorität, dass ich im Hause Gottes auch einen Platz habe. Zusätzlich zu dem, was mein Leben sonst ausmacht. Und die meisten haben dann gegenüber ihren Häusern gebaut. Da, wo sie waren, da haben sie eine Aufgabe gefunden. Jeder hat nach seinem Maß an der Mauer gebaut und jeder hat auf die Geschlossenheit geachtet. Und ich möchte, dass uns das nochmal ganz klar wird. Ich mache jetzt hier keine Werbepredigt und sage, Leute, krempelt eure Ärmel hoch, wir haben hier so viel Arbeit in der Gemeinde. Darum geht es überhaupt gar nicht. Es geht mir darum, dass wir begreifen, dass wir zusammen die Herausgerufenen sind und die aus dem ersten Gottesdienst gehören dazu, obwohl sie jetzt nicht hier sitzen. Und dass egal, welche Familiengeschichte ihr habt, welche Gaben, welche Grenzen, welche Ängste, dass jeder von uns im Hause Gottes, in seiner Stadt, willkommen, geliebt ist, einen Platz hat. Und dass es Sinn macht, mit diesem großen Gott, der sein Volk aus der ganzen Welt heute zusammengeholt hat, diesen Raum auszufüllen, in dem wir uns befinden. Und mitzubauen, weil da sind wir dort, wo wir sein sollen. Und von da ausgehend dann, von dieser Stadt, die wir miteinander erbauen, dieses Reich Gottes, in dem wir miteinander unterwegs sind, die Möglichkeiten finden, die unser Leben lebenswert machen, die uns der Bestimmung finden lassen, zu der wir bestimmt sind von Gott her. Deswegen abschließend eine Ableitung für uns, nämlich finde dein Maß. Übernimm das Maß, das dir persönlich gegeben ist. Ich möchte hier einmal auf den Zusammenhang von Natur und Gnade zu sprechen kommen. Und zwar geht das so. Jeder von uns ist von Natur aus irgendetwas. Ein Mensch, in diesem Falle Mann oder Frau. Gottes Schöpfung. Und damit hast du bestimmte Grenzen und hast bestimmte Gaben. Und das, was du von Schöpfung aus bist, von Natur aus bist, wird durch Erlösung und Gnade nicht aufgehoben. Also, Gnade Gottes, die sich uns zuwendet, macht uns nicht unerschöpflich. Es gibt ja Leute, die sagen, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Philipper 4, Vers 13, wer das nochmal nachlesen will, nicht? Solche Leute kenne ich. Habe ich auch lange Zeit gedacht. Ich vermag alles, der mich mächtig macht. Und ich kenne Kollegen, Missionare, die gesagt haben, wenn ich mich nur recht für meinen Dienst einsetze und aufopfere, sorgt Gott schon für meine Familie. Und das ist meistens ziemlich schlecht ausgegangen. Die Familie gehört auch zum Reich Gottes, oder? Ich habe doch meiner Frau vor Gott das Ja gegeben. Und jetzt bin ich mit der Gemeinde verheiratet. Also bitte versteht mich nicht falsch. Es geht mir hier nicht darum, euch möglichst als die nächstbesten Mitarbeiter für die Gemeinde heranzuziehen und zu sagen, ihr müsst noch mehr machen. In keinem Fall. Wir sind Schöpfung. Wir sind von Natur aus mit Grenzen ausgestattet. Und wenn jemand von euch 8 Stunden Schlaf braucht, dann braucht er 8 Stunden Schlaf. Und da könnt ihr nicht sagen, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Da sagt Gott, weißt du, was du machst? Du gehst jetzt hier aus der Gemeinde raus nach Hause und knackst mal 8 Stunden am Stück, bitte. So will ich dich haben, so kann ich dich brauchen. Und da kannst du wiederkommen. Wenn du nur eine bestimmte kleine Anzahl von Leuten verkraftest, dann sind 50 Personen für dich zu viel. Und dann darfst du das vor Gott verantworten. Und dann muss nicht derjenige, der sagt, ich brauche aber noch dringend Leute für den Kaffee nach dem Gottesdienst. Brauchst du kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn du sagst, das geht bei mir nicht. Dann hat Gott eine andere Möglichkeit für dich, natürlich, eine, die zu dir passt. Durch unser Gläubigwerden wird unsere Schöpfung nicht aufgehoben. Jesus hat diese Grenzen auch eingehalten. Ja, wenn ihr erzählen könntet, wo ihr überall schon in der Welt wart, Jesus ist 200 Kilometer nördlich, südlich und 60 Kilometer westlich, östlich unterwegs gewesen, das war's. Und hat sich immer wieder zurückgezogen, weil er die Ruhe und die Gemeinschaft mit seinem Vater brauchte. Ich zumindest bin nicht intelligenter geworden dadurch, dass ich Christ geworden bin. Ihr? Ich glaube es auch nicht. Das Einzige, was dadurch kommt, wenn wir zu Jesus finden, ist, dass wir vielleicht besser auswählen können, womit wir uns beschäftigen. Womit wir unsere Zeit totschlagen. Es ist euch alles erlaubt, aber es ist nicht alles gut für euch, sagt die Bibel. Das ist der Punkt. Gott hat uns was zugemessen, ein Maß, und es reicht für jeden. Was ist uns in unserer derzeitigen Lage möglich? Eine Mutter mit 3 Kindern hat andere Möglichkeiten als jemand, der als Single lebt. Das muss man einfach sehen. Und wir sind gemeinsam auf dem Weg. Das heißt also, Gaben und Aufgaben gehören zusammen. Lernen wir, die Möglichkeiten zu nutzen, die Gott uns gegeben hat. Überschätzen wir uns nicht, aber tun wir nicht auch weniger, als wir könnten. Und das, was wir gut können, das machen wir dann auch gut. Und da haben wir Freude dran. Und dann wollen wir das vielleicht verbessern und optimieren. Und ganz wichtig ist mir in dem Zusammenhang auch noch so eine Gabenprojektion. Wir haben ja die Meinung manchmal, also mir geht das manchmal so, was ich gut kann, müssen alle ja auch können. Und wenn einer dann sich an einer bestimmten Stelle nicht so reinhängt, wie ich das tue, dann ist das ein fauler Sack. Dabei ist er wo ganz anders begabt. Und kann Dinge, da habe ich keine Ahnung von, und es wäre auch besser, ich würde da nichts machen. Andreas, der guckt zum Beispiel nach meinem Computer, ja. Und ich bin dann so vorsichtig aus Erfahrung, dass ich sage, lieber vorher anrufen, als alles vorher selber probieren. Weil wenn die Fachleute dann kommen, dann schütteln die den Kopf und haben viel mehr Arbeit, als sie so hätten, wenn ich es nicht auch noch probiert hätte. Weitet das mal aus in eurem Leben. Wir müssen nicht alles können, aber Gott hat euch begabt und berufen. Und da blüht ihr auf. Da findet ihr zu dem Punkt, wo ihr merkt, ich bin richtig hier, ich bin wichtig und ich habe eine Aufgabe. Und es geht nicht darum, ob das wenig oder viel ist, sondern ich bin an meinem Platz, den Gott mir schenkt, weil er mich erwählt hat und mich bei sich haben will. Fangt einfach an, wenn ihr den Eindruck habt, hier passt was. Probiert's mal. Übrigens ein letztes an der Stelle noch zum Putzen im Gemeindehaus, zum Einsammeln der Kollekte oder auch zum Geschirrspülen braucht es gar keine Gaben. Da braucht es höchstens Charakter. Das reicht.
Und jetzt haben wir ja heute Abend mal. Und ich bin damit zeitlich limitiert. Ich darf gar nicht länger. Habe ich gedacht, gut, ich habe eine Lösung. Den zweiten Teil der Predigt, wo es nämlich um die Tore geht, die sehen so aus zum Beispiel. Das ist noch ganz wichtig, was die Tore da für eine Rolle spielen. Da nehme ich einfach unsere Mitgliederversammlung am Mittwoch. Da muss ich die Andacht machen. Und dann hören wir den zweiten Teil. Also wenn ihr interessiert seid und kommen wollt, Mittwochabend, Gemeindemitgliederversammlung, da hören wir dann was über die Tore. Unter der Überschrift, jeder baue, was er kann, wie er das kann, in diesem Sinne. Fasse ich jetzt zusammen. Niemand von uns ist zu gut oder zu schlecht für irgendetwas. Lasst euch von keinem drängen und lasst euch nicht entmutigen. Ihr seid Teil des Reiches Gottes, so wie die Israeliten damals Teil der Stadt Jerusalem. Alle haben sie mitgemacht, alle haben sie einen Platz gefunden. Und die, die nicht mitgemacht haben, wurden ja dann auch erwähnt noch. Also ich weiß nicht, ob ich da so stehen wollte. Ich bin mir nicht zu gut, mir die Hände schmutzig zu machen, mich einzubringen. Das Zweite ist, meine persönliche Geschichte ist kein Hindernis dafür, meinen Platz zu finden bei Gott. Er ist mit euch auf dem Weg und er ist ein guter Gott. Er ist ein Ermutiger. Einer, der euch liebt. Und eure Möglichkeiten sind immer ein Ausgangspunkt. Sagt nicht, ich brauche das, das und das auch noch. Und jetzt gerade geht's nicht, als faule Ausrede. Sondern wenn du noch so wenig hast, denkt an die Situation, als Jesus den vielen, vielen Menschen Essen geben wollte. Und dann seine Jünger gefragt hat, was haben wir eigentlich so gerade da? Und dann gruscheln sie in ihren Taschen und finden so ein paar Fischlein und ein bisschen Brot. Viel zu wenig. In ihren Augen, nicht bei Jesus. Also, deine Möglichkeiten sind immer ein Ausgangspunkt. Es ist Jesus, der mit dir unterwegs ist. Und das Letzte, finde dein Maß, das, was bei dir passt. Und wenn du feststellst, das geht, dann setze es auch um. Gott segne euch. Amen.